Zweite Predigt unserer Kurzpredigtreihe über den Heiligen Geist ist heute der Heilige Geist, sein charismatischer Dienst. Und dazu lese ich den angegebenen Bibeltext, 1. Korinther 12, 7 bis 11. Nochmal, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten oder zum Nutzen der Gemeinde verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geist, einem anderen Verrichtung von Wundertaten, einem anderen Weissagung oder prophetische Rede, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungenreden. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Das Thema Geistesgaben ist in manchen Gemeinden heute immer noch ein heißes Eisen, obwohl das vor 20 oder 30 Jahren noch sehr viel schlimmer war. Da bekämpften sich die Evangelikalen und die Charismatiker noch richtig heftig. Die einen wollten mit den Geistesgaben gar nichts zu tun haben, so wie meine damalige Gemeinde, in der ich mich bekehrt habe. Die hatten vor zig Jahrzehnten mal ganz arg schmerzliche Erfahrungen mit fanatischen Leuten gemacht. Die haben ihre Geistesgaben missbraucht und andere so manipuliert, dass es zu Spaltungen gekommen ist, bis in einzelne Familien hinein. Und das hing meiner Gemeinde damals immer noch nach. Und so wollten sie mit diesen Dingen gar nichts zu tun haben. Der Heilige Geist war so was wie ein rotes Tuch, der brachte nichts als Ärger. Und die anderen? Die betonten immer und immer wieder die besonders spektakulären, übernatürlichen Gaben, wie die Geistesgaben der Zungenrede, der Prophetie und der Heilung. Die haben die anderen praktischen Befähigungen und Dienste eher als minderwertig betrachtet, als Gaben zweiter Klasse. Heute hat sich die Lage sehr viel entspannt. Die damaligen Grabenkämpfe gibt es größtenteils, Gott sei Dank, nicht mehr. Und gesunde, lebendige Gemeinden sind sowohl evangelikal, also missionarisch, wie auch charismatisch. Zu den Anhängern dieser versöhnten Sicht zähle ich mich auch. Und wenn ich über Geistesgaben rede, dann meine ich die ganze breite Palette der Befähigungen, die der Heilige Geist schenkt. Die unspektakulären, praktischen Sachen, wie auch die übernatürlichen. Alle miteinander, so wie das ja auch in der Bibel steht. Da hat der Apostel Paulus auch keine Unterschiede gemacht. Alles ist wichtig und wird zum Gemeindeaufbau benötigt. Es sind große Schätze, die der Heilige Geist uns anvertraut, damit wir sie für andere und zur Ehre Gottes einsetzen. Nun möchte ich euch meine Position zu diesem Dienst des Heiligen Geistes etwas genauer erklären, so wie es meine Erfahrung und meine Erkenntnis aus den letzten 30 Jahren ist. Erstens, jeder wiedergeborene Christ hat mindestens eine geistliche Gabe. Zunächst müssen wir klären, was denn überhaupt eine geistliche Gabe, eine Gnadengabe, ein Charisma ist, von dem wir hier sprechen. Eine Geistesgabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem wiedergeborenen Christen aus Gnade gibt. Das heißt, nicht jeder Mensch hat eine geistliche Gabe. Ungläubige haben keine, Nichtbekehrte haben keine. Aber jeder wiedergeborene Christ, in dem der Heilige Geist eingezogen ist, der hat eine. Und zwar mindestens eine, wahrscheinlich sogar mehrere. Warum ist das so? Weil wir nicht bekehrt sind, um auf der faulen Haut zu liegen, sondern um Gott zu dienen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, wir sind bekehrt zu dienen dem lebendigen Gott. Jeder Mensch hat natürliche Begabungen und Talente. Die kriegen wir mit unserer Geburt. Und wir können diese Fähigkeiten entwickeln und entfalten im Lauf der Zeit. Wir können dazu lernen und sie verbessern. Zum Beispiel so ein musikalisches Talent oder so ein kreatives Talent, wie die Barbara, von dem sie erzählt hat. Aber Geistesgaben empfangen wir erst, wenn wir Christen sind. Es kann natürlich sein, dass natürliche Befähigungen umgewandelt werden in Charismen, in Gnadengaben, wenn diese Leute Christen werden. In unserer Gemeindegründungsarbeit hatten wir eine Opernsängerin. Die hat in der Oper gesungen, Madame Butterfly und so. Da waren wir dann mal und da hat sie da als Japanerin irgendwie auch einen kleinen Part gesungen. Die Sherry. Und sie hat bei uns im Lobpreisteam gesungen. In der Gemeinde. Und wenn sie gesungen hat, dann haben Leute geheult. Und dann wurden Herzen berührt. Und wir haben dann gespürt, da hat Gott auch ihre Musikalität benutzt, damit der Heilige Geist wirkt bei Menschen. Es kann auch sein, dass wir mit unserer Bekehrung neue Gaben bekommen. Der Apostel Paulus hat die Gabe der Heilung bekommen, die Gabe Wunder zu tun, die Gabe der Zungenrede und des Aposteldienstes. Ich habe persönlich mit meiner Bekehrung die Gabe der Lehre und des Predigens bekommen. Vorher konnte ich Aufsätze gar nicht schreiben und in Deutsch war ich in Katastrophe. Und heute liebe ich es, Predigten auszuarbeiten. Geistesgaben sind Geschenke Gottes. Gott gibt sie aus Gnade, als Geschenke, einfach so. Der Heilige Geist teilt aus jedem, wie er will, so heißt es hier in Vers 12, Vers 7 und Vers 11. Wir haben keinen Anspruch auf bestimmte Gaben. Wir können sie bei Gott nicht einfordern, sondern der Geist Gottes verteilt sie so, wie er denkt, dass es richtig ist und wie er uns gebrauchen will. Jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben mit dem Ziel, dass alle anderen etwas davon haben. Und 1. Petrus 4, Vers 10, ein jeder soll nun dienen mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn wir also mit unseren geistlichen Gaben dienen sollen, dann ist es auch nötig, dass wir sie kennen. Und das ist auch möglich. Seit Beginn meines Dienstes vor 24 Jahren habe ich mit interessierten Leuten immer und immer wieder Gabentests durchgeführt und das Thema mit ihnen besprochen. Da gab es dann eine Menge Fragen, wie man sich selbst einschätzen konnte, wie andere uns wahrnehmen. Und es waren gute Anregungen, geistliche Gaben zu entdecken und ihnen auf die Spur zu kommen. Wenn wir also unsere Gaben nicht kennen, dann liegt es nicht daran, dass Gott uns keine gegeben hätte, sondern daran, dass sie einfach, wir sie noch nicht entdeckt haben. Der zweite Punkt, jeder Christ und jede Gemeinde hat eine spezifische Gabenkombination. Paulus zählt in diesem Text, den ich gelesen habe, in Vers 8 bis 10, 9 verschiedene Gaben auf. Die Gabe der Weisheitsrede, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des besonderen Glaubens, die Gaben von Heilungen, die Gabe von Wundertaten, die Gabe der prophetischen Rede, die Gabe der Unterscheidung der Geister, die Gabe der Zungenrede, sogar mancherlei Arten von Zungenreden, und die Gabe der Auslegung der Zungenrede. Es gibt noch weitere Gabenlisten im Neuen Testament, die man sich gut merken kann, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4, da werden circa 20 Geistesgaben genannt. Und Paulus lehrt nun, wir haben in der Gemeinde verschiedene Geistesgaben. Gott hat uns unterschiedlich begabt. Der eine hat die Gaben der Evangelisation, der Prophetie und der Barmherzigkeit. Und der zweite hat die Gabe des Dienens und der Gastfreundschaft. Und der dritte hat die Gabe der Lehre, der Erkenntnis und der Leitung. Und der vierte hat die Gabe der Seelsorge und des Gebets. Keiner hat alle Gaben. Jeder ist mit seiner Gabenkombination auf die Ergänzung durch andere angewiesen. Um das deutlich zu machen, wie wir uns alle in der Gemeinde brauchen, vergleicht Paulus die Gemeinde mit dem einen Körper und seinen Gliedern. So wie nicht jedes Körperglied jede Funktion des Körpers wahrnehmen kann, so haben so eben seine besondere spezifische Funktion hat, so ist es auch mit den Charismen. Die Hand kann normalerweise nicht die Funktion des Fußes übernehmen. Oder hast du schon mal gesehen, dass jemand dauernd im Handstand herumläuft? Oder ein Magen kann niemals das Herz ersetzen? Der Darm auf keinen Fall ein Ohr? Das heißt, wir brauchen uns einander. Jeder ist wichtig für den anderen. Ohne die Gemeinde sind wir nur christliche Invaliden. Wir sind begrenzt und wir haben nur eine eingeschränkte Sicht. Wenn wir das mal begriffen haben und in uns inhaliert haben, so, ja, dann ist das sehr, sehr entspannt. Denn dieser Gedanke bewahrt uns vor Stolz. Wir müssen dann nämlich demütig sein und sagen, ich bin kein Alleskönner. Ich brauche andere für meine Ergänzung. Mir sind von Gott her Grenzen gesetzt und zwar ganz bewusst, damit ich nicht abhebe. Manches kann ich gut, aber anderes kann ich nicht. Diese Sicht bewahrt uns vor Leistungsdruck. Ich muss auch nicht alles alleine tun. Ja, ich darf mich auf wenige Aufgaben beschränken. Es gibt ja andere, die manche Dinge besser können als ich. Die sollen dann auch ran. Diese Sicht bewahrt uns vor Neid. Gottes Gaben sind alle gut und wichtig und wertvoll. Alle. Weil sie eben von Gott kommen. Ich kann mich wirklich darüber freuen, über das, was ich habe. Und Gott wird mich auch nur für das verantwortlich machen, was er mir anvertraut hat. Manche kennen von euch diese Geschichte von den anvertrauten Talenten, von den anvertrauten Gaben in Matthäus 25. Der Herr fordert von seinen Knechten nur Rechenschaft über das, was die aus ihren Talenten, die er ihnen vorher gegeben hat, gemacht haben, die er ihnen gegeben hat. Nun ist eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Es gibt Christen, die sagen, bestimmte Gaben sind nicht so nützlich, wie zum Beispiel die Gabe der Zungenrede. Und sie sagen, Paulus habe ja die Gabe der Zungenrede immer an letzter Stelle erwähnt, also wird sie wohl nicht so wichtig gewesen sein. Dazu sage ich Folgendes. Die Gabe der Zungenrede, auch in unserem Text 1. Korinther 12, steht bei genauem Hinsehen in der Aufzählung nicht immer an letzter Stelle. Sondern hier in 1. Korinther 12 steht die Gabe der Auslegung, der Deutung der Zungenrede an letzter Stelle. Und Paulus lehnt auch diese Gabe nicht selbst ab, er besitzt ja selber diese Gabe. Und Paulus macht auch die Gabe nicht schlecht. Aber er tadelt den Missbrauch der Gabe, wie man andere Gaben auch missbrauchen kann. Er findet diese Gabe sogar positiv. Alle Gaben sind gut und nützlich, weil sie von Gott kommen. Und von Gott kann nichts Schlechtes ausgehen. Alle Gaben haben einen bestimmten Sinn und eine bestimmte Funktion und sie dienen alle dem Aufbau der Gemeinde. Und deshalb sollten wir das achten und schätzen, was Gott aus Gnade gibt. Und wenn Geistesgaben missbraucht werden, dann liegt das nicht an der Qualität der Gabe, sondern an den Menschen, die damit nicht richtig umgehen. Ich habe euch das Buch von Indonesien-Missionar Dietmar Scheunemann beim letzten Mal genannt. Er sagt, das Mittel gegen den Missbrauch von Charismen ist nicht der Nichtgebrauch, sondern der richtige Gebrauch. Nun haben wir Christen nicht nur unterschiedliche Kombinationen von Gaben, sondern auch ganze Gemeinden. Es gibt ganz unterschiedliche Gabenlisten in den Gemeinden des Neuen Testaments. In Korinth gab es andere Gaben als in Rom. Bei den einen war eine Vielfalt von übernatürlichen Gaben da. Bei den anderen waren eher Gaben der Lehre und der Seelsorge vorhanden. Gott stattet also ganze Gemeinden mit unterschiedlichen Geistesgaben aus, denn in jeder Gemeinde sind ja unterschiedliche Leute. Und jede Gemeinde kann daher auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt in ihrer Arbeit setzen und einen spezifischen Auftrag haben. Wenn zum Beispiel viele Gaben des Dienens, der Barmherzigkeit und der Gastfreundschaft unter uns leben, dann hätten wir einen diakonischen Schwerpunkt, den wir machen müssten als Gemeinde. wenn besonders die Gaben der Evangelisation, der Heilung, der Wundertaten, des besonderen Glaubens bei uns wären, dann müssten wir sehr missionarisch sein, alles auf die Mission setzen. Oder wenn die Gabe der Lehre, der Prophetie, der Erkenntnis, der Weisheit da wäre, dann müssten wir einen großen Schwerpunkt auf die Lehre und Verkündigung legen. Jede Gemeinde hat ja denselben Auftrag, nicht? Wir sollen alle Menschen zu Jesus führen und sie zu Jüngern machen. Aber jede Gemeinde schlägt vielleicht einen anderen Weg ein, um diesen Auftrag zu erfüllen, weil die Gaben unterschiedlich verteilt sind. Und jede Gemeinde muss sich fragen, von Zeit zu Zeit, was ist unser spezieller Auftrag? Denn wenn die Gemeinde sich anders zusammensetzt, dann ändert sich vielleicht auch die Gabenkombination. Dritter Punkt, wenn ein Christ seine Gaben entdeckt hat, dann weiß er auch, wozu Gott ihn berufen hat. Wir sprechen ja oft von Berufung. Wir sagen etwa so, Gott hat mich zu dieser oder jenen Aufgaben berufen. Oder ich glaube nicht, dass Gott mich dazu berufen hat. Aber wir kennen nur selten den Zusammenhang, dass Berufung einen ganz engen Zusammenhang hat mit unseren geistlichen Gaben. Ein junger Mann fühlte sich berufen zum Missionar in Afrika. Sein Pastor fragte ihn, hast du denn die Gabe des Missionars oder der Evangelisation? Und er sagte dann, wenn Gott mich wirklich zu einer Aufgabe beruft, dann fragt er nicht nach meinen Gaben. Das ist Schwachsinn. Ich glaube nämlich nicht, dass Gott uns zu etwas beruft, ohne uns vorher oder nachher dazu auch auszurüsten. Mose hatte keine Redegabe, der konnte nicht reden, also brauchte er einen Begleiter, den Aaron, der war sein Sprachrohr. Nehemia war ein Mundschenk des Königs, des persischen Königs. Und er brauchte besondere Leitungsqualitäten, um später die Stadtmauer von Jerusalem aufzubauen. Gott beruft keinen Menschen zu etwas, ohne ihn mit der entsprechenden Gabe auszurüsten. Er lässt uns nicht im Stich. Und umgekehrt gilt, wenn ich meine geistliche Gabe kenne, dann weiß ich auch, wozu Gott mich berufen hat. Ich kenne den Bereich, in dem er mich gebrauchen will. Und mit meiner Geistesgabe ist zugleich eine Aufgabe verbunden. Gabe und Aufgabe gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Römer 12, Vers 6 sagt Paulus, so lasst uns nun die Gaben gebrauchen. Und 1. Petrus 4, Vers 10 hatten wir vorhin schon mal, und dient einander mit jeder Gabe, die er empfangen hat, als die guten Verwalter der Gnade Gottes. Der Dienst also ist das Ziel. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand erst jung im Glauben steht oder schon jahrelang Christ ist. Gott möchte uns immer gebrauchen, egal ob wir jung sind oder alt. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir bei Gott in Rente gehen können und die Füße hochlegen und dann sagen können, jetzt sollen gefälligst die Jungen mal machen, ich habe genug in der Gemeinde gearbeitet. Jetzt muss ich ein Wort an die Älteren sagen. Die Gebrechen und die Kräfte und die Beschwerden nehmen mit dem Alter zu. Aber trotzdem entlässt uns Gott nicht aus der Verantwortung und dem Dienst. Vielleicht verschieben sich einfach nur die Aufgaben. Ein älterer Mensch, der nicht mehr so vital ist, dass er praktische Arbeit tun kann, der kann aber immer noch beten. Oder den jungen Leuten als Mentor und Ratgeber zur Verfügung stehen, junge Leute einladen zu sich nach Hause, ihnen zuhören, ihnen aus seinem Leben erzählen. Und wir können uns auch diesen Gedanken nochmal am Gleichnis von den anvertrauten Gaben deutlich machen. Der Herr belohnt die Knechte, die ihre Gaben fleißig und treu eingesetzt haben. Die aber, die ihre Gaben wie in einer Schatztruhe vergraben haben, die werden bestraft. Wie lange dauert der Dienst der Knechte? So lange, bis der Herr wieder zurückkommt. Von dem Zeitpunkt unserer Bekehrung sind wir Mitarbeiter im Reich Gottes. Und wir sind dazu berufen, unsere Gaben einzubringen, so lange, bis Jesus wiederkommt. Wenn du die Gabe der Gastfreundschaft hast, ist es deine Aufgabe, Gäste einzuladen, zu beherbergen, zu bewirten. Wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, ist es deine Aufgabe, alte und kranke Leute zu besuchen und Menschen in Not praktisch zu helfen. Wenn es deine Aufgabe der Seelsorge hast, dann ist es deine Aufgabe, Ratsuchenden mit Trost und mit Kritik und mit Rat hilfreich zur Seite zu stehen. Nochmal. Wenn wir unsere Gaben kennen, dann wissen wir auch automatisch unsere Berufung. Und darum ist es wichtig, Geistesgaben zu entdecken. Dann wissen wir, was Gott mit uns vorhat. Und der vierte Punkt, die Geistesgaben dienen dem Gemeindeaufbau. Hier in Vers 7 heißt es in unserem Text, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Luther übersetzt zum gemeinsamen Nutzen, die Zürcher Übersetzung sagt zum Nutzen der Gemeinde. Und in 1. Korinther 14, Vers 12, das gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. Alle Aussagen des Neuen Testamentes über die Charismen stehen im Zusammenhang mit dem Leib Christi und dem Gemeindeaufbau. Sie sollen anderen zugutekommen. Sie dienen dem inneren und äußeren Wachstum der Gemeinde. Gott hat ein klares Ziel mit uns. Die Gaben dienen nicht dem Selbstzweck, dass wir uns erbauen, sondern der geistlichen Reife von anderen und der Vermehrung. Wenn jemand lehrt, die Gabe der Lehre hat und lehrt, dann sollen andere lernen, Kinder oder Neubekehrte. Wenn jemand die Gabe der Evangelisation hat, dann sollen Leute zum Glauben an Jesus kommen. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann sollen Menschen heil werden in ihrer Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen. Geistesgaben sollen im Zusammenhang, im Kontext der Gemeinde eingesetzt werden. Und wer sich von der Gemeinde entfernt und wer sich von der Gemeinde zurückzieht, der entfernt sich von dem Ort, wo die Gaben des Geistes zur Geltung kommen sollen. Und er gleicht dann dem untreuen Haushalter, dem Jesus auch das noch wegnimmt, was er besessen hat. Epheser 4, Vers 16, wenn jedes Glied arbeitet, wie es sollte, dann wächst der ganze Leib. Wenn jeder in der Gemeinde seine Gaben einbringt, dann wird die Gemeinde zur Reife kommen. Und dann wird sie wahrscheinlich auch größer werden. Es gibt in der Bibel einen klaren Zusammenhang zwischen Geistesgaben und Gemeindewachstum. Wenn wir unsere Gaben verkümmern lassen, wird sich auch in der Gemeinde nicht viel tun. Aber wenn wir sie einsetzen, dann werden wir selbst Fortschritte machen und dann werden wir auch uns in der Zahl unserer Mitglieder vergrößern. Ich komme zum Schluss. Der Text heute fordert uns heraus, zwei Fragen zu beantworten, die ich euch nochmal mitgebe. Die erste Frage, was sind meine geistlichen Gaben? Informiert euch in der Bibel, in entsprechender Literatur, betet darüber. Testet und probiert aus, was ihr könnt oder lieber lassen solltet. Spricht mit reifen Christen, die diese Gabe haben. Macht mal einen Gabentest. Und die zweite Frage, wo und wie kann ich meine Gaben in der Gemeinde einsetzen? Erforscht die Möglichkeiten, wo das geschehen kann. Betet um Führung. Sprecht mit der Gemeindeleitung. Oder lasst euch von anderen guten Beratern beraten und helfen. Zu eurem Segen und zum Segen der Gemeinde. Amen.